NDR 5. Das Philosophische Radio. Mit Jürgen Wiebicke.
Freunde der Weisheit, guten Abend. Vor 160 Jahren haben die Preußen die Philosophie abgeschafft. Im Jahr 1861. Allerdings zum Glück nur im Medizinstudium. Vorher war es nämlich üblich, dass die angehenden Ärzte ein Philosophikum bestehen mussten. Aber die Preußen waren der Ansicht, brauchen wir nicht mehr. Wir erfinden stattdessen als Prüfung das Physikum. Und das gibt's ja bis heute noch. Die Geisteswissenschaften waren raus. Und seitdem dürften sich wohl auch die meisten Mediziner bis heute als reine Naturwissenschaftler verstehen. Allerdings gibt es seit einigen Jahren an verschiedenen Universitäten Bemühungen, die Philosophie wieder in das Medizinstudium zu integrieren. Und ein Leitsatz dazu für dieses Bemühen stammt von Karl Jaspers, der beides war, nämlich Philosoph und praktizierender Arzt. Und Jaspers hat geschrieben, die Praxis des Arztes ist konkrete Philosophie. Über diesen Satz können wir jetzt mal gemeinsam nachdenken. Und meinen beiden Gästen bedeutet dieser Satz viel. Professor Thomas Bohre ist Thoraxchirurg am Klinikum Kulmbach. Und Professor Michael Schmidt hat an der Uniklinik in Würzburg den Schwerpunkt Lungenheilkunde geleitet. Und sie beide haben vor einigen Jahren in Würzburg an der Universität für den medizinischen Nachwuchs ein neues Philosophikum begründet. Ja, willkommen Ihnen beiden. Dann würde ich mal vorschlagen, Sie meditieren ein bisschen über diesen Satz von Karl Jaspers, den ich gerne nochmal nennen möchte. Die Praxis des Arztes ist konkrete Philosophie. Herr Schmidt, beginnen Sie doch mal.
Ja, erstmal vielen Dank für die Einladung. Das ist so ein Leitgedanke unseres Philosophikums und dazu wird Thomas Bohre vielleicht noch was Persönliches sagen. Vielen Studenten reicht die Naturwissenschaft im Studium nicht aus, denn es werden keine Sinnfragen gestellt. Also was bedeutet meine Tätigkeit tatsächlich für das Leben des Patienten und was bedeutet es auch für mich als Ärztin und als Arzt? Und die empfinden das als Lücke. Mhm. Es kommen keineswegs alle Medizinstudenten eines Semesters zu uns, sondern eine sehr interessierte Gruppe.
Der Weg ist freiwillig.
Es ist freiwillig und herausfordernd.
Ja.
Es ist also kein einfacher Kurs, den man absolviert und mit dem Testat nach Hause geht, sondern es ist auch persönlich herausfordernd. Es geht um die eigene, um den eigenen Standpunkt, ums eigene freie Denken. Nicht auswendig lernen, sondern denken.
Wir werden über das Philosophikum in Ruhe nachher sprechen. Aber mein Wunsch wäre es, dass Sie für den Anfang diesen Satz von Karl Jaspers, die Philosophie ist, wie hat er nochmal gesagt, der Jaspers? Die Praxis des Arztes, so rum. Die Praxis des Arztes ist konkrete Philosophie. Mhm. Ich fände es ja schön, wenn Sie beide mal probieren, das auf Ihre eigene Tätigkeit zu beziehen. In welcher Situation Sie gemerkt haben, oh ja, das, was Jaspers da gesagt hat, das mache ich gerade.
Ja, vielen Dank, Herr Wiebicke. Das ist genau der Punkt. Als junger Arzt war mir oft nicht ganz klar, dass die naturwissenschaftliche Medizin das Wesen der Medizin eigentlich gar nicht so umfassen kann. Also in der praktischen Tätigkeit hatte ich immer den Eindruck, mir fehlt da was. Und ich kann zum Beispiel eine Maßnahme, die ich so vorgesehen hatte für den Patienten vielleicht auch gar nicht so rüberbringen, wie ich mir das eigentlich gewünscht habe. Oder habe das vor allem bei meinen Kollegen gesehen. Ich bin ja im schneidenden Gewerbe in der Chirurgie.
Sie tätig. Öffnen den Brustkorb.
Ich öffne den Brustkorb und da war es dann auch besonders schwierig, das zu sehen. Also letztendlich habe ich für mich schon als Jugendlicher einen anderen Weg gewählt. Ich habe mich schon immer für die Philosophie interessiert, habe dann auch Philosophie studiert neben dem Medizinstudium. Habe einen Lehrer gehabt in Medizinethik, Professor Michael Schmidt, bei dem ich im Seminar war.
Ach so, das ist heute Lehrer und Schüler, das war mir gar nicht klar.
Ja, Lehrer und Schüler. Und habe dann aber auch gemerkt, die Medizinethik ist zwar ganz wichtig, aber auch vor 30 Jahren war es schon so, die Medizinethik konnte man in 2-3 Stunden abhaken. Das war zwar ganz exzellent, der Kurs, aber das war für mich zu wenig. Und letztendlich habe ich auch gedacht, Kai Jaspers hat diesen Satz ja auch noch präzisiert, den Sie gerade so schön auch als Leitsatz des Philosophikums vorgestellt hat und sagt, die Medizin die besteht eben aus zwei völlig unterschiedlichen Anteilen. Das eine ist Naturwissenschaft, Technik. Und heute würde man sagen, vielleicht auch künstliche Intelligenz. Das andere Standbein der Medizin ist aber genauso wichtig. Und das ist nämlich die Ethik, die Philosophie und auch die Humanität.
Aber jetzt möchte ich von Ihnen ans Krankenbett geführt werden. Ich möchte von Ihnen in eine Situation geführt werden. In welchem Moment wird der Satz plausibel? Was muss für eine Konfliktsituation oder für ein Dilemma existieren, dass der Jaspers-Satz wirklich zur Praxis werden konnte?
Das kann ich Ihnen sagen. Also letztendlich ist das so, jetzt auf die praktische Tätigkeit jetzt für mich bezogen. Man neigt dazu, in der heutigen Medizin oder auch in der Chirurgie die Patienten als Fälle gleichzusetzen und gleich zu behandeln und auch medikolegal gleiche Maßstäbe anzusetzen. Aber es ist ein riesiger Unterschied, ob ich eine 18-jährige Patientin habe mit einem großen Tumor im Brustkorb oder eine 85-jährige Patientin mit ebenfalls einem großen Tumor im Brustkorb. Die 18-Jährige denkt darüber nach, vielleicht ihren Führerschein zu machen oder auch studieren zu wollen. Die 85-Jährige hat einen Großteil ihres Lebens eben schon verbracht. Und letztendlich ist es doch so, dass die Form der Medizin, so wie wir sie heute in der Klinik haben, das mehr oder weniger gleichsetzt.
Also, aber wenn Sie die 85-Jährige dann als Patientin vor sich haben, inwiefern werden Sie dann Philosoph als Arzt?
Also man wird bei beiden natürlich Philosoph, und zwar dadurch, dass man, und das ist eben ein ganz wichtiger Punkt auch im Philosophikum, dass man dann diesen Patientin, der jungen 18-Jährigen und der 85-Jährigen, die Informationen, die man hat, vor dem konkreten Lebensvollzug auch näher bringt, also die Bedeutung der Information vermittelt. Und das ist eine Aufgabe, die wir im Medizinstudium eigentlich in meiner Zeit zumindest nicht gelernt haben. Da gab es eben die Medizinethik. Es gab aber auch keine Seminare zur zum Kommunikationstraining, was es heute gibt. Aber ich will auf was anderes hinaus. Diese Informationsvermittlung und die Tatsache, dass man Patienten der 18-Jährigen und der 85-Jährigen die Bedeutung dieser Information vermittelt, das ist eine ureigenste philosophische Tätigkeit. Das ist nämlich Hermeneutik. Jeder Germanistikstudent im ersten Semester weiß, was das ist, diese Kunst des Verstehens, diese Hermeneutik. Aber in der Medizin ist das quasi unbekannt. Also ein Medizinstudent, der kann 12 Semester studieren und weiß nicht, was das bedeutet.
Herr Schmidt, Sie als Hermeneutiker, der sich in der Kunst des Verstehens üben muss, geben Sie uns einen Hinweis, wie eine solche Situation beschaffen sein kann. Ich suche den einzelnen Fall, der aufschließt, was Sie bislang allgemein beschrieben haben.
Also ich habe viele Tumorpatienten betreut. Das bringt die Lungenheilkunde so mit sich, Lungenkrebspatienten eben hauptsächlich. Es waren die Patienten, die der Chirurg nicht mehr operieren konnte, bei denen der Strahlentherapeut keine Heilung mehr hingekriegt hat und bei denen wir eigentlich palliative Behandlung gemacht haben. Und als mir das klar geworden ist, dass nicht alles, was technisch funktioniert an der Uniklinik, funktioniert alles technisch. Ich kann alles haben, was ich möchte. Als mir klar geworden ist, dass das nicht im Sinn des Patienten sein kann, habe ich gemerkt, dass es da noch was gibt, worüber man nachdenken muss. Ich habe einen Fall, ich habe viele ganz furchtbare Bilder im Kopf von schrecklichen Krankheitsverläufen. Macht mir jetzt in der Rente auch manchmal noch zu schaffen, dass ich das nicht loswerde. Mhm. Eine 38-jährige Frau mit einem 9-jährigen Kind und einem 13-jährigen Kind, 13-jährige Tochter. Sie hat fortgeschrittenen Lungenkrebs. Mit ihrem Ehemann konnte man drüber sprechen. Sie wollte nicht, dass wir mit den Kindern sprechen. Das sollte innerhalb der Familie geschehen. Das finde ich auch völlig in Ordnung. Und sie hatte unerträgliche Schmerzen durch die Knochenmetastasen, die sie hatte. Und wir haben zusammen mit unserer Anästhesie eine sehr solide, hochgradige Schmerztherapie gemacht. Wir haben sie weitgehend schmerzfrei gekriegt, vollkommen nicht, aber die Patientin war sehr zufrieden damit. Mit den Schmerzbehandlungen ist das oft so bei Tumorkranken, dass man den Dauerschmerz ganz gut hinkriegt, aber den Bewegungsschmerz nicht.
Es gibt so Spitzen dann.
Ja. Mhm. Und da wird sozusagen der Effekt der Dauerbehandlung durchbrochen. Aber die müssen sich gelegentlich bewegen. Also man muss sie im Bett auch ab und zu drehen, dass sie sich nicht auflegen. Manchmal wollen sie auch aufstehen. Selber auf die Toilette gehen wäre toll. Nicht immer auf eine Pflegende angewiesen sein. Und dann braucht man halt zusätzliche Behandlung für diese Spitzen. Eines Tages, als die Familie gerade bei ihr am Bett war, war so eine Spitze. Sie hat sich irgendwie krumm bewegt. Ich denke, sie hat sie hatte viele Knochenmetastasen. Ich denke, sie hat eine Beckenfraktur gekriegt durchs Umdrehen. Beckenfrakturen tun scheußlich weh. Ja. Ich habe mit ihr vorher schon drüber gesprochen, ob sie einverstanden ist, dass wir die Schmerztherapie in solchen Fällen so hochfahren, dass sie schmerzfrei wird und dabei wahrscheinlich ihr Leben verkürzen. Und sie hat gesagt, das ist ja völlig egal, sie will keine Schmerzen haben. Und länger leben will sie auch nicht mehr. Okay. Familie ist gerade bei ihr im Zimmer. Es kommt so eine Schmerzattacke. Meine Assistenten auf Station rufen mich an, was sie jetzt machen sollen. Ich sage, ich komme gleich hoch. Und dann hat man eh schon eine Infusion laufen gehabt. Und über die Infusion habe ich stufenweise ein Opioid gegeben, also Morphium-ähnliche Medikamente gegeben. Und sie hört das Atmen auf.
In der Anwesenheit der Familie.
Und ich am Perfusor mit meinem Daumen. Der Ehemann wusste das, die Kinder waren völlig fertig. Dieses Bild geht mir nicht aus dem Kopf. Die Frau wollte das. Ich habe ihrem Willen entsprochen. Trotzdem muss man sagen, dass es emotional auch eine schwierige Situation ist. Es kam dann auch die Diskussion auf, ob wir jetzt aktive Sterbehilfe gemacht haben. Das haben wir alles diskutiert im Rahmen des Ethikkomitees. Ohne ein bisschen philosophischen oder vielleicht auch gerne religiösen Hintergrund steht man solche Situationen selbst psychisch nicht durch. Philosophie als Hilfe für mich zum Beispiel. Das habe ich da gespürt.
Herr Borer, jetzt haben wir eine Situation sehr plastisch vor Augen. Was ist das Philosophische an dieser Situation? Was müssten wir anschauen und besprechen?
Das Philosophische ist, dass man eben diese naturwissenschaftliche Herangehensweise allein zwar würdigt, aber nicht stehen lässt. Dass ich da also nicht bei der Diagnose stehen bleibe, metastasierter Lungenkrebs, professionelle Schmerztherapie, was ja alles wunderbar gelaufen ist. Ich kenne das ja auch so aus der klinischen Praxis. Das sind ja diese, das haben wir relativ häufig, Patienten, die eben auch weit fortgeschrittenes Lungenkrebsleiden haben. Dass man also bei dieser naturwissenschaftlichen Betrachtungsweise allein nicht stehen bleibt. Auch nicht bei der emotionalen Betroffenheit, die natürlich auch wichtig ist. Die zeichnet ja auch den guten Arzt aus. Sondern, dass man da eben auch diesen konkreten Lebensverlauf nicht nur als Betroffenheit wahrnimmt, sondern auch zusätzlich reflektiert. Auch das hat mein Kollege, der Professor Schmidt, ja sehr schön gemacht, indem er das im Ethikkomitee dann auch noch einmal besprochen hat. Da wird das hier auf sehr gutem und sehr hohem Niveau auch besprochen werden. Das ist heutzutage auch durchaus in vielen Kliniken so, glücklicherweise. Das war in meiner ärztlichen Jugend überhaupt nicht der Fall. Da gab es das noch gar nicht. Der Professor Schmidt hat ja das Ethikkomitee in Würzburg an der Universität auch überhaupt erst begründet. Damals vor 20 Jahren. Das Philosophische ist tatsächlich dann, den konkreten Lebensverlauf und die konkrete Situation zu erfassen. Und dann diese wissenschaftlichen Daten, die man dazu hat, und diese naturwissenschaftlichen Fakten tatsächlich auch in diese Situation einzubetten.
Herr Borer, das war ja eine starke Emotion, die Herr Schmidt beschrieben hat. Und in diesem Fall sogar etliche Jahre später. Haben Sie an sich selber vergleichbare Emotionen registriert?
Ganz sicher. Also wir Ärzte sind ja keine Maschinen. Also ich denke, dass jeder Arzt Emotionen hat. Vielleicht ein Labormediziner muss es nicht unbedingt haben, weil er nicht den unmittelbaren Patientenkontakt hat. Aber alle klinisch tätigen Ärzte werden vor solche Situationen gestellt. Und Emotionen wie diese hat jeder. Ich habe auch, wenn ich ein Beispiel referieren darf, kurz in einer Universitätsklinik, das war aber nicht in Würzburg, sondern davor, auch so ein eindrucksvolles Erlebnis gehabt von der Patientin, die quasi schon aufgegeben worden war von meinen Kollegen mit einem Tumor in den Gallenwegen. Da hieß es, ja, die muss, also da können wir also naturwissenschaftlich, diagnostisch, therapeutisch gar nichts mehr machen. Chemotherapie wird auch nicht funktionieren. Da war ich auch dann voll beteiligt in diesem Fall. Die Frau hat mir auch sehr leid getan, die war Anfang 50. Und ich weiß noch, damals war es an der Universitätsklinik auch üblich, dass man dann bis 20, 21 Uhr, 22 Uhr arbeiten musste. Und dann in dieser Infausten-Situation, wo es hieß, ja, das geht so richtig ans Sterben ran.
Infaust heißt aussichtslos.
Aussichtslos, jawohl. Da war es dann so, dass dann um 20.30 Uhr auch die Angehörigen noch auf Station kamen und sagten, also sie wollen jetzt unbedingt einen Arzt sprechen. Und dann habe ich in mir die Emotion verspürt, also natürlich schon auch das Mitleid mit der Patienten, aber auch die Überforderung, dass jetzt um 20.30 Uhr, wo ich mich gerade mal fertig machen konnte, um nach Hause zu gehen, dass jetzt noch so ein schwieriges Arztgespräch auf mich zukam. Und das war für mich so ein Scheidepunkt. Da habe ich mir überlegt, also die ursprüngliche Reaktion war Überforderung und eigentlich auch mehr oder weniger Wut, dass die Angehörigen jetzt mich da sprechen wollen, weil das war ja eigentlich alles klar. Dann habe ich mir gedacht, mache ich das jetzt so wie meine anderen Kollegen und lass die jetzt einfach abblitzen und sage, ich habe jetzt keine Zeit mehr für sie? Oder gehe ich da doch nochmal über, springe ich über meinen Schatten und versuche da philosophisch am Krankenbett tätig zu werden. Und die Philosophie ist in gewisser Weise ja auch eine Tröstung, die man durchführen kann. Und das habe ich dann, habe ich gesagt, ich möchte aus diesem naturwissenschaftlichen Mainstream raus und gehe doch nochmal zu der Patientin und zu den Angehörigen. Habe dann ein sehr langes Gespräch geführt und bin dann auch dabei geblieben. Aber das war so tatsächlich so ein Wendepunkt, zu sagen, ich sondere mich davon ab. Ich mache das nicht rein als Technik, sondern diese Zuwendung, die ist ja auch, das ist ja auch eine philosophische Aufgabe, die behalte ich bei.
Herr Schmidt, wenn ich mich versuche hineinzuversetzen in die Rolle eines schwerkranken Menschen, der uns jetzt zuhört, dann könnte man denken, meine Erwartung als Patient ist es, von einem Menschen behandelt zu werden, der ja vielleicht doch wie eine Maschine funktioniert, der vielleicht nicht getragen ist von Emotionen, sondern der sich alleine auf Sachverhalte stützt, auf naturwissenschaftliche Daten. Also vielleicht das, was Sie als eine Begrenzung empfinden, entspricht möglicherweise auch, aber auch dem Denken von leidenden Menschen. Also dass ich die Hoffnung habe, egal was mit mir gerade los ist, Herr Schmidt wird nicht von seinen Emotionen getrieben.
Das hoffe ich schon auch. ganz grob eingeteilt und schematisch, man darf das auch nicht überstrapazieren, gibt es für mich zwei große Gruppen von Patienten. Es gibt Leute, die hätten gern von mir eine Dienstleistung. Ja, mache ich. Kein Problem. Ich spreche ihn an, ob er jetzt noch mehr Hermeneutik von mir gerne hätte, mehr Interpretation und was es für sein Leben bedeutet. Wenn er das nicht möchte, kriegt er die Rechnung. Fertig. Habe ich kein Problem damit. Sind unkomplizierte Leute. Meine Erfahrung ist, je kränker einer ist, und je mehr er merkt, dass die Krankheit sein Leben verändern wird, desto mehr möchte er einen Doktor, der sich kümmert. Die Amerikaner haben das schöne Wort Care dafür. Care, also sich kümmern, sich Sorgen machen, mit fühlen auch. Mhm. Hat immer eine emotionale Komponente auch. Und die sind überhaupt nicht zufrieden, wenn ich eine Dienstleistung bringe und sonst nichts. Und für diese Gruppe Patienten ist es ganz wichtig, nicht nur rein naturwissenschaftlich durchzufegen durch das Krankheitsbild, sondern zu berücksichtigen, was das fürs Leben bedeutet. Welche Ziele hat dieser Mensch noch? Die allermeisten haben Ziele. Müssen ja keine großen Ziele sein. Ich hätte gern, dass ich die Taufe meines Enkels erlebe. Ja. Meine Tochter heiratet. Schaffe ich das noch? Es sind eigentlich oft Fragen, wie lange lebe ich noch? Ne? Also ein Datum, das liegt 3 Monate in der Zukunft, das will er unbedingt noch erleben. Er fragt mich nicht, wie lange lebe ich noch, sondern er fragt mich, schaffen wir diesen Termin noch? Hm. Und da muss man mit dem Patienten ins Gespräch kommen. Was ist jetzt für ihn wichtig? Das ist für mich die Rolle der Philosophie in der Medizin. Nicht Flowcharts, technische Medizin und dann ein gut abrechenbares Behandlungsergebnis haben. Das kommt ja auch noch dazu. Sondern sich wirklich mal die Gespräche dauern ja nicht lange, sich mal 20 Minuten, halbe Stunde Zeit nehmen und mit diesem Menschen und seinen Angehörigen sprechen, was ist jetzt wichtig? Was ist auch für die Angehörigen wichtig, jetzt gerade? Und sich ein Ziel setzen, das nicht zu weit weg liegt und nicht Wolkenkuckucksheim bedeutet, sondern etwas, was konkret erreicht werden kann. Und das gibt ja dem Menschen dann auch wieder Hoffnung, wenn er ein kleines Ziel erreicht haben konnte. Was für mich ganz schlimm ist, wenn ich als Arzt mich so dumm benehme, dass der Patient nachher keine Hoffnung mehr hat. Das darf für mich nicht passieren.
Ist Ihnen das passiert?
Passiert immer wieder mal, ja. Nicht alle Gespräche glücken. Und das belastet einen dann natürlich auch. Was ja nicht heißt, dass man trotzdem versuchen sollte, gute Gespräche zu führen. Aber es, wie alles im Leben, nicht alles klappt hundertprozentig. Damit muss ein Arzt auch leben. Thomas wollte was sagen.
Ja, es gibt ja eben doch Worte, die heilen und Worte, die auch zerstören können. Meine Erfahrung zeigt, dass das natürlich einen ganz großen Unterschied macht, in welcher medizinischen Disziplin man tätig ist. Also um auf Ihren Punkt zurückzukommen, Herr Wiebeke, Patient, der zum Radiologen geht, um da eine Aufnahme zu bekommen von seinem Sprunggelenk, der erwartet da nicht eine menschliche Zuwendung, sondern ein hochprofessionelles Team und eine perfekte Aufnahme und einen perfekten Befund. Das erwartet er. Aber wenn ich die Patienten habe, die Michael Schmidt und ich gerade geschildert haben, dann geht es ja um existenzielle Situationen. Und da habe ich eigentlich, muss ich ganz ehrlich sagen, in meiner Laufbahn nahezu keinen Patienten vor Augen, der sich eigentlich nur versorgt werden will, sondern alle wollten auch die den Selbstbezug gewahrt haben. Also was bedeutet das denn jetzt für mich? Der Michael Schmidt hat das ja auch schön gesagt, dass da werden so Ballons losgelassen. Schaffe ich das noch mit der Hochzeit? Erlebe ich noch die Geburt meines Enkelkindes? Das sind so Versuchsballons. Die Frage dahinter ist ja doch eigentlich, wie lange lebe ich noch? Ne? Und letztendlich ist da eben das Wichtige, dass man, und das ist auch wieder diese originär philosophische Aufgabe, dass man den Lebensverlauf und den des Patienten kennenlernt. Und das geht ausschließlich durch Kommunikation. Ich kann das nicht naturwissenschaftlich machen und da kann uns auch kein Teledoktor ersetzen.
Ja, jetzt sagen Sie Teledoktor und vorhin war der Satz, Ärzte sind keine Maschinen. Da wird niemand widersprechen, hoffentlich. Und trotzdem sagen Sie den Satz ausgerechnet in einer Situation, wo es große Hoffnungen gibt, dass Maschinen als Ärzte gute Ergebnisse bescheren. Da müsste man eigentlich überlegen, was unterscheidet einen Arzt von einer Maschine? Also wir haben jetzt schon gehabt, es sind Emotionen im Spiel, ja, und diese Emotionen müssen Sie lernen, fast hätte ich gesagt, zu managen, aber das klingt mir zu technisch. Sie müssen sich gut beobachten und Sie müssen mit diesen Emotionen umgehen lernen.
Ich glaube, man muss auch damit arbeiten. Also das ist ja nichts Negatives, wenn ich Emotionen habe. Die zeigen mir ja etwas, was gerade zwischen Patient und mir passiert. Das ist doch ein Werkzeug.
Ja.
Und also ich muss lernen, damit zu arbeiten. Nicht das negativ sehen und mich schämen. Manchmal kann man den Tränen nahe sein. Das gibt tatsächlich solche Situationen. Es geht nicht darum, dass ich mich jetzt schäme, sondern was zeigt mir das gerade? Also das ist dann die rationale Seite, wie man mit einer Emotion umgeht.
Scham ist ja eine Emotion. Mhm. Auch die Wut, die wir vorhin gehört haben, das sind Emotionen. Muss ich natürlich immer die Frage stellen, was kann denn eine Maschine, ein Teledoktor, oder ich sage jetzt einfach mal etwas plakativ, die künstliche Intelligenz an einem Arzt ersetzen? Das ist nur eine bestimmte Teiltätigkeit des Arztes und der Ärztin, indem er nämlich wissenschaftliche Daten zusammenträgt, die ich auch abrufen kann. Also das geht wunderbar und auch ganz perfekt auf sehr hohem Niveau. Aber diese Kunst der Hermeneutik, die wir gerade besprochen haben, diese Kunst des Verstehens, das kann keine künstliche Intelligenz der Welt machen. Und zwar durch die zeitliche Gebundenheit des Menschen und den einmaligen, nicht wiederholbaren Lebensverlauf. Das ist originär philosophisch und das wird eine künstliche Intelligenz auch mit allen
Daten, die man zur Verfügung hat, niemals schaffen. Und man muss sich immer auch den Ursprung des Wortes Daten vor Augen halten. Datum heißt, das ist etwas Gegebenes, das ist etwas in der Vergangenheit. Das geht nicht in die Zukunft.
Vielleicht positiv gesprochen, was können Sie denn heute als Thoraxchirurg schon an Hilfe erwarten von dem, was Sie jetzt künstliche Intelligenz genannt haben? Was sind da Meisterleistungen von Algorithmen?
Die sind faszinierend, muss ich ganz ehrlich sagen. Es ist so, dass ich vorgestern meine erste computerassistierte thoraxchirurgische Operation gemacht habe mit dem sogenannten Da Vinci-System. Der wird auch gern als Operationsroboter bezeichnet. Das ist aber das ist im Prinzip eine Fehlbezeichnung, weil das ist kein Roboter, der operiert, sondern ein Chirurg, der auch ganz woanders sitzen kann. Ich könnte auch rein theoretisch in einer anderen Stadt sitzen, an der Konsole, und habe dann ein hochtechnisiertes Gerät, das überhaupt kein Zittern kennt, das eine Bewegungsfreiheit eines Operationsarms von 360 Grad hat, das eine unglaubliche Präzision hat. Das ist schon etwas, was die künstliche Intelligenz und auch die moderne Technik uns heute zur Verfügung stellt. Aber wir wissen auch, dass diese moderne Technik eben ihre Limitationen hat und dass sie eben richtig angewandt werden muss und auch die Indikationsstellung zum Beispiel ganz wesentlich ist. Und das kann wiederum keine künstliche Intelligenz für mich erledigen.
Aber nochmal, bevor wir sagen, was das limitiert, diese Einsätze, sagen Sie vielleicht noch ein anderes Beispiel, die Eindruck machen könnten. Also was Sie zum Beispiel auch beim Stellen von Diagnosen, wie kann da künstliche Intelligenz hilfreich sein?
Es gibt natürlich sehr viele wissenschaftliche Daten, die man abrufen kann beim Stellen von Diagnosen. Auch das ist heute in den Kliniken, in unserem Kulturkreis, muss man dazu sagen, hochstandardisiert. Es gibt die entsprechenden Methoden, das naturwissenschaftlich herzuleiten mit den entsprechenden Untersuchungsmethoden. Da sind wir schon eigentlich so drin aufgegangen, dass das für uns Routine ist. Also diese Daten abzufragen, diese Daten anzuwenden, dann in Tumorkonferenzen auch einzubringen und dann auf den Patienten anzuwenden, das ist mehr oder weniger heutzutage Standard.
Oder die Mustererkennung. Also es ist für eine geeignete künstliche Intelligenz sehr einfach, sage ich jetzt mal, klingt jetzt ein bisschen überdreht, aber es ist keine große technische Schwierigkeit, Lungenrundherde zu erkennen und die von den Blutgefäßen, die genauso aussehen können, zu trennen. Und da haben die Geräte eine höhere Trefferquote als die Radiologen inzwischen. Aber wir haben kein Problem mit künstlicher Intelligenz. Also die künstliche Intelligenz gibt es ja nicht. Ne? Es sind lauter verschiedene künstliche Intelligenzen. Und solange wir die als Werkzeug benutzen, auch diesen tollen Operationsroboter, gibt es überhaupt kein Problem. Es ist wie eine Schere, wie eine Pinzette, wie ein Skalpell, ein Werkzeug. Und damit ist auch klar, wer die Verantwortung hat. Die Verantwortung hat nicht die Maschine und nicht der Programmierer und nicht der Hersteller, sondern der Mensch, der das Werkzeug bedient.
Und das werden Sie auch in 20 Jahren noch sagen?
Das wissen wir alle nicht so genau. Aber wir wissen inzwischen ziemlich genau, dass das Projekt Maschinenethik nicht funktioniert. Da gibt es jetzt so viele Daten dazu, auch Untersuchungen dazu. Da müsste ein ganz gewaltiger Sprung in der Intelligenz, der künstlichen Intelligenz passieren. Ich glaube aber nicht, dass das in absehbarer Zeit funktioniert, weil das
müssen
wird
wir, glaube ich,
so
ein bisschen,
komplex.
Ein bisschen erklären, welche Fragestellung dahinter steht. Also welche Hoffnung steht hinter der Idee einer Maschinenethik?
Ich bräuchte eine Maschinenethik, wenn die künstliche Intelligenz selbstständig arbeitet. Solange sie ein Werkzeug ist, brauche ich keine Maschinenethik. Es gibt ein Beispiel vom Militär, das wird immer verwendet. Also es sind die Drohnen, die schießen können. solange jemand diese Drohne als Werkzeug benutzt und irgendwo selber auf den Knopf drückt zu schießen, hat der Soldat die Verantwortung, der schießt. Aber wenn diese Geräte selbst entscheiden, was sie treffen wollen und selbst abschießen, dann war die Vorstellung, in solche selbstständige Geräte gehört eine Ethik eingebaut. Das halte ich für bei dem jetzigen Stand der Wissenschaft für die Medizin völlig indiskutabel.
Es kann auch vom Prinzip her nicht funktionieren, ist meine Meinung. Das wird auch künftig nicht passieren, weil man eben den Faktor der Zeit nicht einkalkulieren kann. Auch wenn so, künstliche Intelligenz schon Aussagen über die Zukunft ermöglicht, aber die kann das Einzelindividuum, das Einzelschicksal und die Zeit eben nicht erfassen. Das geht vom Prinzip her nicht. Und das ist eben auch der Punkt, warum der tatsächliche Arzt, die tatsächliche Ärztin niemals ersetzt werden kann durch eine künstliche Intelligenz und einen Teledoktor beispielsweise.
Ja, wir haben ja die Sendung mit Karl Jaspers begonnen. Und ich weiß, Herr Schmidt, dass Sie, wo Sie wussten, dass wir heute über solche Dinge reden, noch mal nach einer Schrift von Karl Jaspers gegriffen haben über den Arzt im technischen Zeitalter. Da muss man sich vorstellen, das ist ja jetzt auch schon viele Jahrzehnte zurück. Ja. Das war in den 1950er Jahren, als er das geschrieben hat. Sind Sie da auf Dinge gestoßen, die Sie heute noch relevant finden?
Also diese Schrift ist völlig verblüffend, wenn man die heute liest. Ich weiß auch gar nicht, ob die Ärzte damals verstanden haben, worauf Jaspers hinweist. Das lag ja alles noch so weit weg eigentlich. Inzwischen ist die Schrift überrollt. Es gibt sehr viel mehr schwierige technische Möglichkeiten, als Karl Jaspers jemals ahnen konnte. Vor allem konnte er das Abrechnungssystem nicht ahnen. Das kommt in der Schrift überhaupt nicht vor. Und das ist ja für philosophisch orientierte Ärzte ein grobes Hindernis. Das ist ein eigenes Thema. Im Kern schildert er das Problem des Dienstleisterarztes und des patientenorientierten Arztes. Und daran hat sich nichts geändert in dieser Zeit. Zu dieser Schrift gehört noch eine weitere Schrift, das ist die Kritik an der Psychiatrie damals. Da wendet er die eher theoretische Seite dann auf sein eigenes Fachgebiet an, er war ja Psychiater. Dort zeigt er die Zwänge, die durch finanzielle Orientierung der Medizin, durch Personalknappheit, auch durch das Abrechnungssystem, das damals schon diese Kodierung der verschiedenen Krankheiten nach Ziffern bedeutet hat, hat damals ja schon begonnen, welche Gefahren das bietet.
Ja.
Und für mich ist das eine grundlegende Schrift, auch wenn sie teilweise veraltet ist. Für mich gibt es einen Unterschied zwischen Mediziner und Arzt. Ein Mediziner ist jemand, der rein technisch denkt und naturwissenschaftlich denkt. Der kann ein exzellenter Kollege sein. Ich würde sagen, ich brauche solche Spezialisten auch. Also ich erwarte, dass ein Radiologe ein exzellenter Diagnostiker ist, ein Pathologe muss sich dahinter klemmen und wirklich gute Arbeit leisten. Da hängt so viel davon ab, wenn der eine Biopsie falsch interpretiert, ist eine Katastrophe fürs Leben des Patienten. Und ein Labormediziner hat wirklich keinen leichten Job, weil seine Maschinen liefern auch nicht immer das, was er wollte. Ich erwarte, dass diese Spezialisten, die die technische Seite der Medizin bedienen, hervorragende Leute sind. Bloß die haben am Patienten nichts zu suchen. Am Patienten brauche ich andere Ärzte, nicht technische Mediziner, sondern Ärzte. Und zwar an dem Patienten, den ich als Kunde komme, sondern an dem Patienten, für den ich sorgen muss. Das sortiert sich auch im Medizinstudium. Ich finde das ganz interessant. Ja? Also hat vielleicht was mit Nähe und Distanz zu tun. Wie weit lasse ich Leid an mich heran? Kann ich damit umgehen? Auch Emotionen, kann ich damit umgehen? Oder tue ich mir eher schwer, auch mit der Kommunikation? Dann rücke ich eher in die technischen Bereiche. Medizin ist ja ein Riesengebiet. Dort findet eigentlich jeder eine Nische, die er 40 Jahre lang bedienen kann.
Mhm. Ja, ich würde noch mal einen Moment bei den Emotionen bleiben. Sie haben jetzt Mitleid genannt. Mhm. Das ist ja nichts, was nur positiv ist, wenn ein Mensch Mitleid empfindet. Mhm. Das kann ja auch eine blockierende Emotion sein. Mhm. Jedenfalls etwas, was Sie in der ärztlichen Tätigkeit wahrscheinlich sehr genau an sich selber registrieren müssen. Was passiert da gerade mit mir?
Wir haben eine ganze Tagung zu Mitleid gemacht mit Medizinstudenten. Mitleid ist gefährlich, wenn ich drunter leide. Also wenn mich das in meiner Vernunft und in meinem Verstand beeinträchtigt, dann bin ich nicht fähig, jetzt gute Medizin zu machen, wenn mich das Mitleid hinwegreißt. Es gibt eine schwächere Variante vom Mitleid, die heißt Empathie. Empathie ist dringend notwendig, aber ich kann es kontrollieren. Ich kann die Nähe und die Distanz kontrollieren. Für junge Ärzte ganz schwierig. Die werden in den ersten beiden Jahren immer mitgerissen. Die müssen lernen, wie sie trotzdem Distanz einlegen können, ohne zu kalt zu wirken. Das lernt man im Studium nicht. Das lernt man erst während der Assistentenzeit. Wer nicht genügend Distanz einlegen kann und ständig unter Mitleid leidet, wird das nicht durchhalten.
Ich möchte noch auf ein philosophisches Problem des Arztberufes zu sprechen kommen, mit dem Sie ständig zu tun haben oder hatten. Und zwar ist das etwas, von dem ich weiß, dass Sie das auch bewegt, nämlich das Handeln in, ja, nicht Unwissenheit, aber in unklarer Situation, mit unvollständigem Wissen. Das ist, glaube ich, auch, wir haben vorhin ja schon mal über den Unterschied zwischen Mensch und Maschine gesprochen, zwischen Ihnen und einer künstlichen Intelligenz. Das ist das Ärztliche am Medizinberuf. Sie haben ja vorhin den Unterschied getroffen zwischen Mediziner und Arzt.
Uns rettet ja die Unsicherheit nicht vorm Handeln müssen. Also gerade wenn es akute Krankheitsbilder sind, die bedrohlich sind fürs Leben, würde ich mal sagen, wenn wir 60% wissen, würden wir beginnen zu handeln. Wobei diese Behandlung dann jetzt auch nichts unheimlich Komplexes ist. Man muss die Atmung stabilisieren, man muss den Kreislauf hinkriegen, man muss sich um die Elektrolyte im Blut kümmern, vielleicht noch um Säure-Basen-Haushalt. Und wenn man das alles ausbalanciert hat, kann man ja weiter nachdenken. Aber in so akuten Entscheidungen brauche ich relativ wenig Information, um ein Leben zu retten. Die andere Seite sind die akuten Krankheiten, die nicht lebensbedrohlich sind. Da braucht man schon etwas mehr Informationen. Also ich sage jetzt mal, eine Lungenentzündung werde ich nicht allein mit Blutdruckgerät, Sauerstoffclip und Abhören hinkriegen. Da hätte ich jetzt schon gern wenigstens ein Röntgenbild und vielleicht eine ordentliche Elektrolytanalyse, dass ich weiß, was alles dekompensiert ist.
Na gut, das waren jetzt alles naturwissenschaftliche Instrumentarien.
Die ich interpretieren muss.
Die Sie interpretieren müssen, das ist genau. Der nächste Schritt.
Das ist der Punkt. Und interpretieren muss ich die immer auf dem Leben dieses Menschen. Also ich habe jetzt ein Beispiel in der näheren Bekanntschaft, eine 89-Jährige, die mit Lungenentzündung ins Krankenhaus kommt. In Corona-Zeiten noch extra kompliziert. Also sie hat kein Corona, sondern hat kein Covid, sondern hat eine übliche Pneumokokken-Lungenentzündung. Aber wir wissen, dass die Sterblichkeit bei den über 70-Jährigen groß ist, bei den Lungenentzündungen. Was will die Patientin? also ich rufe den Stationsarzt an, ob er denn weiß, was die Patientin will. Ja, das wissen wir nicht so genau. Ja, habt ihr denn mal mit der Patientin gesprochen? Die ist doch wach. Ich habe vorher mit ihr telefoniert. Ja, das müssten wir mal machen. Aber sie hat auch eine Patientenverfügung. Ich brauche keine Patientenverfügung, solange der Patient mit mir redet. Ich brauche sie erst, wenn er das nicht mehr kann. Fragt sie doch mal, was sie will. Ich wusste, was sie will. Sie wollte keine Behandlung mehr. Sie sagt, wenn ich dran sterbe, ist es mir auch recht. Sie will nur die Symptome behandelt kriegen, will kein Antibiotikum. Die Klinik neigt dazu, die Routine abzufahren, wie immer. Wir machen das so wie immer. Aber die Patientin will das gar nicht. Und auf ihrem Leben betrachtet hat sie völlig recht. Sie hat ein gutes Leben gehabt, ein interessantes Leben. Das Leben der letzten 5 Jahre war unglaublich mühsam für sie. Sie würde sich freuen, wenn sie jetzt gehen dürfte.
Das deckt sich mit meiner Erfahrung. Ich bin auch Intensivmediziner und ich habe sehr viele Situationen erlebt, wo Patienten quasi am Scheidepunkt standen und dann doch noch eine hochtechnisierte naturwissenschaftliche Medizin, hinter der ich auch stehe, durchgeführt worden ist und dann die Angehörigen kamen in dieser Situation. Und dann habe ich auch die jungen Ärzte auf Station gefragt, habt ihr denn mit den Angehörigen gesprochen, wie der Zustand ist? Und dann kommt eigentlich immer reflektorisch die Antwort, die Angehörigen haben gesagt, wir wollen, dass alles gemacht wird. Das ist also so ein Klassiker. Die Angehörigen sagen, wir wollen, dass alles gemacht wird bei unserer Vater, Mutter, Großvater oder Großmutter. Und dann habe ich gestern, habt ihr denn den Angehörigen erzählt oder gesagt, was es bedeutet, wenn wir naturwissenschaftlich alles machen? Wenn wir jetzt noch eine Nierenersatzwäsche durchführen, wenn wir eine Herz-Lungen-Maschine anschließen, wenn wir eine hochdosierte Kreislauftherapie durchführen, habt ihr das bedeutet? Und da kommt eigentlich fast immer in den letzten 20 Jahren die Antwort, nein, das haben wir nicht gemacht. Das ist nämlich auch zeitaufwendig, sowas zu machen. Und da gibt es in der klinischen Routine eigentlich gar keine Möglichkeit, außer man wird darauf hingewiesen und macht das dann auch in einem ruhigen Setting und nicht unter Stressbedingungen auf dem Gang oder noch schlimmer vielleicht am Krankenbett des Patienten. Also das ist ein ganz wesentlicher Punkt, der unser Anliegen auch vom Philosophikum trifft, dass man eben auch Zeit braucht für Gespräche. Auch in der Spitzenmedizin, in der Intensivmedizin ist das genauso wichtig.
Gilt es heute eigentlich noch, was Ärzten oft nachgesagt wird, dass sie ein gebrochenes Verhältnis haben zu dem, was am Ende nicht gelingt? Also ein gebrochenes Verhältnis zu Sterben und Tod, weil dann ein Bereich beginnt, in dem ihre Möglichkeiten erschöpft sind. Ist das noch eine ärztliche Tabuzone?
Vielleicht in der Praxis bei vielen Ärzten, weil man das auch gesellschaftlich und kulturell tabuisiert, diesen Punkt, den Sie genannt haben. Aber unsere persönliche Auffassung ist, dass eben das Sterben genauso dazu gehört zum Leben des Menschen, so wie die Geburt eben auch. Das ist eben auch eine wichtige Maßnahme, dass man beim Patienten, der auf der Intensivstation liegt und sich im Sterbeprozess befindet, eben nicht an diesem Zimmer vorbeigeht und sagt, das rührt mich nicht mehr, weil ich kann ja eigentlich in Anführungszeichen nichts mehr machen als Arzt, sondern trotzdem reingehe. Das ist immer noch ein Mensch, den ich vor mir habe. Also letztendlich ist das etwas, was dazugehört, aber um Ihren Punkt klar zu beantworten, das ist kein Thema im Medizinstudium. Oder nur ein ganz marginales Thema. Wie gehe ich mit Sterbenden um? Es gibt jetzt die Palliativmedizin. Die Ethik macht es auch so ein bisschen, aber Sie haben ja auch gehört, das ist immer noch ein Nischenfach. Aber dass man sich diesen Punkt einmal vornimmt, das machen wir im Philosophikum. Aber die Medizinstudenten sagen auch regelmäßig, ansonsten in anderen Veranstaltungen hören sie davon quasi nichts.
Und Sie haben auch noch nie einen Sterbenden gesehen am Ende des Studiums. Das finde ich ganz erschreckend. Also man müsste doch mal zuschauen können, wie jemand stirbt, um das auch zu sehen und nachher drüber zu sprechen. Ich bin ja Dozent an der Palliativakademie, das heißt, ich beschäftige mich ja viel mit den letzten Tagen. Es gibt schon Ärzte, die den Tod als Feind betrachten. Die gibt es schon noch. Und die das Sterben eines Patienten als persönliches Versagen sehen. Auch mit Schuldgefühlen. Es kann ja auch sein, dass man was falsch gemacht hat. Könnte ja auch sein. Ist aber meistens wirklich nicht so. Es wird zu viel behandelt in den letzten Lebensjahren. Wir machen eindeutig eine Übertherapie, auch eine teure Übertherapie. Aber es bewegt sich was. Also wir haben sehr viele in der Palliativakademie, sehr viele Ärzte mit Berufserfahrung, die eine Ausbildung zum Palliativmediziner machen. Also, und das streut ja in die Lande. Und das sind interessanterweise viele Anästhesisten dabei, die auf Intensivstationen arbeiten. Also da bewegt sich doch gerade was. Ich sehe das positiv.
Das ist gut, dass Sie das sagen. Wir haben mit Jaspers begonnen und vielleicht zum Ende hin nehmen wir einen anderen, den Sie auch für Ihr Philosophikum so ein bisschen als Galionsfigur mit hineingenommen haben, nämlich den berühmten Hippokrates aus der Antike. Da habe ich bei Ihnen diesen Satz aufgeschrieben und darüber könnten Sie ja noch mal was sagen. Man soll Philosophie in das Ärztliche und Ärztliches in die Philosophie hineintragen. Also diesen ersten Punkt, den haben wir geklärt. Man soll Philosophie in das Ärztliche hineintragen. Das haben Sie beschrieben. Aber wie kann das denn gehen, dass man Ärztliches in die Philosophie hineinträgt?
Das Erste vielleicht noch, doch noch eine Bemerkung zu dem Ersten. Die Medizin ist sich viel zu wenig bewusst, dass sie als eine Wissenschaft, und die wird ja als Naturwissenschaft bezeichnet, wie Sie eingangs der Veranstaltung, also des Interviews auch genannt haben, dass die Medizin ihre eigene Philosophie selbst generiert, ihre eigenen philosophischen Fragestellungen. Also, und die können eben nicht von Fachphilosophen von außen an die Medizin herangetragen werden, weil das eine Erfahrungswissenschaft ist, die und zwar eine praktische Erfahrungsmedizin Wissenschaft. Das kann eben ein Fachphilosoph einfach gar nicht leisten. Also wir haben einen Fachphilosophen bei uns im Philosophikum, das ist der Professor Johannes Königshausen, ein sehr, sehr erfahrener Philosoph, aber der unterstützt genau diese Position auch. Die Medizin generiert ihre eigenen philosophischen Fragestellungen, übrigens wie andere Wissenschaften auch, die Biologie, die Physik, das ist schon angekommen. Aber bei uns in der Medizin eben doch noch unterrepräsentiert. Und umgekehrt ist es sicherlich auch so, wenn man sich mit Philosophie beschäftigt, dann kann das in gewisser Weise auch heilsam sein.
Die Philosophie also als Schwester der Medizin. So können wir ja verbleiben. Zu Gast diesmal im Philosophischen Radio waren Professor Thomas Bohrer, Thoraxchirurg am Klinikum in Kulmbach und Philosoph. Und Professor Michael Schmidt, von dem es in Buchform zu lesen gibt, Praktische Ethik im Gesundheitswesen, eine Klärung wichtiger Grundbegriffe. Der erste Band ist erschienen, ein zweiter wird bald folgen. Falls Sie diese Sendung weiterempfehlen wollen, den Podcast des Philosophischen Radios gibt es auf wdr5.de. Danke fürs Zuhören, grübeln Sie nicht zu viel.
WDR 5